Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Erstmal schön einen raushauen. Hauptsache es knallt. Vielleicht haben Jens Spahn und Horst Seehofer das ja als Motivationsspruch Hauptsache es knallt im Abreißkalender bei sich hängen. Die beiden Politiker, die polarisieren ja mit ziemlich vielen Aussagen. Unterstreichen sie das immer wieder. Heute erst fordert Jens Spahn, Gesundheitsminister, mehr Grenzsicherung der EU-Außengrenzen durch Frontex. Welcher Plan steckt eigentlich hinter solchen provokanten Aussagen? Das klären wir heute. Außerdem reden wir über Kino. Nicht weil Donnerstag ist, nein, weil Saudi-Arabien nämlich nach 35 Jahren ohne eins wieder bekommt. Ein Kino. Jetzt also Unterhaltung für das strenge Land. Wie verändert ein Kino eigentlich eine Gesellschaft? Auch das fragen wir. Und unsere Reporterin Rebecca, ist heute das hier passiert?
Hallo, kurze Frage. Wie schlau bist du?
Zu schlau für dich.
Habt ihr das gehört? Der Mann glaubt schlauer zu sein als die Frau. Forscher aus den Staaten sagen, ja, ist völlig normal. Wie entsteht eigentlich diese männliche Selbstüberschätzung? Auch das klären wir heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir starten heute mit Russland. Für Russland kommt es jetzt nämlich noch dicker nach dem mutmaßlichen Angriff russischer Seite von Sergei Skripal in England, der möglichen russischen Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und die Cyberattacke NotPetya hat die Sicherheitsriege rund um US-Präsident Donald Trump gesagt, jetzt reicht's. Sie haben ihm empfohlen, noch mehr Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Und da gibt's ja schon eine ganze Latte. In dem ganzen Sanktionsdschungel hat er den Durchblick für uns. Wassily Golot für Deutschlandfunk Nova live aus Moskau. Grüß dich, Wassily.
Hi, Thilo.
Wen betreffen denn jetzt die jüngsten Sanktionen?
Ja, erstmal muss man sagen, das sind Insider-Informationen. Also alle Medien, die über die geplanten US-Sanktionen gegen Russland berichten, berufen sich auf gut informierte Kreise. Putins Sprecher Peskov wollte das auch nicht kommentieren. Er meinte, solange wir nichts Offizielles aus Washington hören, werden wir auch nichts sagen. Das sind aber vor allem Namen, wenn diese Menschen sanktioniert werden, von der sogenannten Kreml-Liste. Die hat die US-Regierung schon seit ein paar Monaten in der Schublade liegen. Da stehen zum Beispiel russische Spitzenpolitiker und Geschäftsleute drauf, die dem Kreml besonders nahestehen. Also Leute wie der frühere Präsident und jetzige Regierungschef Dmitri Medvedev, Außenminister Sergej Lavrov, den sehen wir ja auch fast jeden Tag im Fernsehen, oder Rosneft-Chef Igor Sechin, also insgesamt 114 Politiker, 96 Oligarchen und von diesen 210 Leuten werden dann höchstwahrscheinlich 12 sanktioniert.
Abgesehen von diesen 12, kannst du für uns noch mal ganz kurz aufzählen, wer alles in Russland wie sanktioniert wird momentan?
Jo, also die deutlichsten Sanktionen kamen ja als Reaktion auf die unrechtmäßige Annexion der Krim 2014. Am stärksten haben damals die EU-Mitgliedstaaten und die USA durchgegriffen. Sie richteten sich vor allem auf große Rohstoffkonzerne wie Rosneft oder Gazpromneft, gegen Banken wie die russische Sberbank oder die VTB Bank, gegen Rüstungskonzerne wie Uralwagonzavod, das ist in Nizhny Tagil, wo meine Großeltern wohnen, da werden Panzer gebaut. Und außerdem gibt es eben so eine Liste von Einzelpersonen, die sanktioniert werden, darunter diverse Politiker der russischen Duma, also dem Parlament. Diese Menschen dürfen dann nicht mehr in die EU einreisen und außerdem wurde ihr Kapital, also ihre Kohle, die sie in den EU-Ländern haben, eingefroren.
Wo spürt denn die Bevölkerung ganz konkret in Russland diese Sanktionen? Was gibt es denn zum Beispiel nicht mehr?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Viele Russen sagen ja, wieso macht ihr, der Westen, uns das Leben mit euren Sanktionen so schwer? Die Milch ist teurer geworden, der Käse, der Fisch. Und das ist falsch. Die teuren Preise liegen nämlich gar nicht an den Sanktionen, die liegen an den russischen Gegensanktionen. Weil ich habe es ja gerade aufgezählt, die europäischen Sanktionen richten sich gegen Konzerne, gegen Banken. Das, worunter die Menschen leiden, ist Putins Politik. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr uns sanktioniert, dann kaufe ich keine Lebensmittel und Agrargüter mehr aus dem Westen. Das schmerzte natürlich auch die Bauern in der EU, war aber auch vor allem ein Problem für Russland, denn der Agrarsektor hier war unterentwickelt und die Qualität teilweise einfach schlecht.
Wie gehen die Russen damit dann trotzdem konkret um jetzt im Alltag?
Trotzig. Die meisten denken ja, weil sie überwiegend das russische Staatsfernsehen schauen, dass der Grund für die Sanktionen der Westen ist. Und die Menschen sagen dann, Wir halten alles aus, egal wie lange ihr uns noch sanktioniert. Und das Spannende ist aber auch, mittlerweile sind die Lebensmittelpreise wieder relativ stabil und die russischen Landwirte freuen sich auch, dass sie so viel loswerden. Deshalb sagen viele Russen, die Sanktionen oder eben die Folgen dessen haben uns sogar gut getan.
Sanktionen erzeugen Gegensanktionen, so ist es nun mal in der Politik 2018. Wassily Golod war das für Deutschlandfunk Nova live aus Moskau über die Sanktionen und die jüngsten Sanktionen von Seiten der Amerikaner in Richtung Russland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gurken, Salat, Radieschen, Basilikum und ein bisschen Koriander. Aus dem Gewächshaus. Hört sich jetzt erstmal nach nichts Besonderem an. Wenn das Gewächshaus aber bei minus 20 Grad in der Antarktis steht, dann ist es schon sehr besonders. Neben der Forschungsstation Neumeier 3, da wächst das. Und das große Ziel ist, dieses Gemüse dort soll irgendwann mal im All gegessen werden von Astronauten und vielleicht auch mal dort angepflanzt. Wie lange das noch dauert, bis wir da oben was anpflanzen können, sprechen wir drüber mit dem Astrophysiker Michael Bücker. Grüß dich, Michael.
Hallo, guten Abend.
Bei minus 20 Grad, wie haben die das denn bitte schön geschafft, da frisches Gemüse anzubauen?
Ja, das Ganze basiert auf einem Konzept, das man in der Antarktis so ähnlich wie im All auch testen kann, weil die Bedingungen ganz ähnlich sind. Man hat zum Beispiel wenig Erde, man muss mit wenig Wasser auskommen und Wasser, das man genutzt hat, um es in die Pflanzen zu geben, sofern sie es zum Beispiel in die Luft wieder abgeben, auch recyceln. Man muss zusehen, dass genug Kohlendioxid da ist, dass die Pflanzen benutzen und das Licht muss stimmen, denn im All wie in der Antarktis kann man sich nicht darauf verlassen, dass genug Sonnenlicht da ist. Und in diesem Gewächshaus in der Antarktis hat das jetzt schon sehr gut funktioniert. Da gab es ja tolle Bilder vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die das dort betreiben. Und also ich fand, das sah sehr lecker aus. Ich würde dafür jetzt vielleicht nicht direkt in die Antarktis fahren, aber das würde ich essen.
Ja, das wissen wir von dir, dass du nicht in die Antarktis fährst, sondern lieber direkt hoch zum Mars. Diese Radieschensamen, die man da unter anderem gezüchtet hat, also die kann man dann wirklich mitnehmen auf die ISS?
Genau, das sind so kleine Pakete. Auf der ISS hat man das auch schon probiert und in diesen Paketen sind dann Nährstoffe drin, beziehungsweise das kann man auch mit verschiedenen Konzepten machen. Man kann entweder ein kleines bisschen Erde mitliefern, dann ist das Ganze sozusagen schon ein fertiges Kissen, das man nur noch aktiviert, indem man zum Beispiel Wasser dazu gibt. Oder man bettet die Pflanze auch in so eine Art Schwamm ein, wie so ein Wattepad kann man sich das vorstellen, das dafür geeignet ist, dass die Pflanze darin auch Wurzeln schlägt. Und wenn dann, wie gesagt, Licht, Luft und Temperatur stimmen, dann kann das wirklich wachsen.
Und ist das denn schon passiert? Wie oft hat man das schon probiert, frisches Gemüse dort oben im All anzupflanzen?
Ja, das gibt es seit ungefähr 3-4 Jahren. Das ist ein Experiment auf der Internationalen Raumstation. Das trägt den Namen Veggie, was ja auch ganz gut passt. Und in diesem Experiment sind verschiedene Pflanzenpakete zum Wachsen gebracht worden. 2014 sind dort zum ersten Mal Pflanzen gewachsen. Die durften die Astronauten aber nicht direkt essen. Die wurden eingefroren, wieder runter zur Erde geschickt, um zu gucken, ob die auch sicher sind, ob da nicht irgendwelche komischen Bakterien dran sind. Mhm. Und ein Jahr später, 2015, das habe ich zufällig selbst im Livestream gesehen, haben dann zum ersten Mal die Astronauten auf der ISS diesen Salat geerntet und selber gegessen. Das sah gar nicht so spektakulär aus. Die haben halt den Salat gegessen und sich gefreut. Aber tatsächlich sagen auch die Forscher bei der NASA, dass das psychologische Effekte hat, dass die Astronauten sich gefreut haben. Sie haben viele Fotos gemacht mit den Pflanzen. Sie haben gern Zeit in der Nähe dieses Versuchs verbracht. Also das hat schon eine gute Wirkung und das hat schon so im kleinen Maßstab geklappt.
Wäre es denn langfristig auch denkbar, dass wir durch diese Technik, sagen wir mal, auf dem Mars auswandern können und uns dann komplett unabhängig von der Erde ernähren?
Ja, das ist das große Ziel, auszuprobieren, wie das funktioniert. Aber manche Pflanzen sind natürlich auch sehr anders anspruchsvoll als andere Pflanzen. Dieser Salat, den man da sich jetzt ausgesucht hat, der wächst schnell, der wächst ohne große Ansprüche. Wenn man jetzt an komplexere Pflanzen denkt oder auch Sachen, die man für eine durchaus auch vegane Ernährung braucht, damit sie komplett ist, also zum Beispiel auch Nüsse und dergleichen, da wird es dann auch irgendwann kompliziert, um sozusagen auch das Ganze an Nährstoffen, was der Mensch braucht, daran zu kriegen. Aber die Voraussetzungen sehen gar nicht so schlecht aus und auf dem Mars hätte man ja zum Beispiel das Problem mit dem Wasser nicht so groß. Es gibt einige Konzepte, wie man auch auf dem Mars an frisches Wasser aus der Umgebung käme. Und von daher sind das schon sehr gute Schritte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall für die Astronauten und für die Leute in der Antarktis, dass die schön knackig frisches Gemüse haben, weil das haben die sonst sehr selten.
Michael Bücker, Astrophysiker über Obst und Gemüse im All. Ganz lieben Dank für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jens Spahn, der lächelt uns heute von der Bild-Zeitung aus an. Er sorgt sich um Recht und Ordnung in Deutschland. Das steht zumindest in der Headline darunter. Spahn ist ja eigentlich Gesundheitsminister, ne? Er sorgt sich aber um relativ viel. bei uns. Genauso wie unser Innenminister, der sorgt sich auch um viele Sachen und sagt es dann auch immer laut. Horst Seehofer, bei den ganzen Geschnattern, Geschichten von denen aus Berlin, da wollen wir wissen, was steckt eigentlich dahinter? Warum machen diese beiden Politiker, Jens Spahn und Horst Seehofer, das immer so laut? Und bevor wir darüber sprechen, spielen wir erstmal eine Runde Jens Spahn oder Horst Seehofer. Jens oder Horst, Pascal ist gerade kein anderer da, außer du.
Okay.
Zitat Nummer 1, fangen wir mal leicht an. Zitat, ich will die AfD überflüssig machen.
Oh ja, das ist Horst Seehofer in der Badewanne.
Badewanne kann sein, aber da liegt Jens Spahn drin. Zitat Nummer 2, nach Ostern gibt es die erste Kabinettsklausur und dann ist Ende der Diskussion, dann wird umgesetzt.
Boah, jetzt habe ich richtig Angst. Wahrscheinlich auch Jens Spahn.
Seehofer in diesem Fall?
Nein!
Komm, einen hast du noch. Frontex braucht 100.000 Mann und soll wirklich die Grenze schützen.
Das ist Spahn mit seinem Weitblick.
Komm, hinten raus, hast es noch geschafft. Ha! Dieses Zitat ist nämlich ganz, ganz frisch und aktuell aus der Neuen Zürcher Zeitung von Jens Spahn. Generell ist es so, dass Seehofer und Spahn sehr oft sowas in Zeitungsinterviews sagen, vermutlich weil man dort lauter poltern kann. Aber wir wollen ja genau wissen, warum die beiden das machen. Darüber habe ich heute mit Ulrike Winkelmann aus der Deutschlandfunk-Hintergrundredaktion gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, ob Jens Spahn, da fangen wir mal an, eine genaue Taktik hat bei dem, was er sagt, oder ob das einfach willkürlich rausgehauen wird.
Nein, das folgt sicherlich einer medialen Strategie und auch einer politischen Strategie, die da lautet, ich habe so viele Themen drauf und ich habe so wenig Angst auch davor, mich zu allem zu äußern, was mir über den Weg läuft, dass ich mich damit als potenzieller Kanzlernachwuchs schon ins Gespräch bringe.
Und deswegen auch die Äußerung zu allem, weil er Allrounder sein will?
Es ist nicht ganz zu allem. Er äußert sich zu solchen Themen, die sehr populär sind, die sich also auch als populäre Themen gut verkaufen lassen und die rein zufällig auch ein bestimmtes Meinungsspektrum abbilden, das sich aktuell als konservativ, vielleicht auch rechts schon qualifizieren lässt. Und dadurch möchte er natürlich Anschlussfähigkeit der CDU und insbesondere seiner eigenen Person ins rechte Lager der Union signalisieren und möglicherweise AfD-Wähler auch zurückgewinnen.
Glaubst du, er macht sich wirklich so viele Gedanken, wie das alles ankommt?
Bin ich mir recht sicher. Er ist medial erkennbar sehr gut beraten. Er weiß ziemlich genau, wie er welche Provokationen platziert, und zwar in der Weise, dass das, was er im Wortlaut sagt, erstmal jenseits des Kontextes harmlos klingt, aber man weiß genau, wie er es gemeint hat, und es ist auch genau so eingestreut, dass sich diejenigen provoziert fühlen, die provoziert werden sollen, und diejenigen angesprochen fühlen, die sich auch angesprochen, sprich eingenommen, also gewonnen fühlen sollen.
Jetzt zeigt sich Spahn sehr konservativ, du hast es auch schon gesagt, eben indem er in die Richtung AfD auch manchmal abdriftet. Früher war er eher neoliberal unterwegs. Kaufen ihm die Parteikollegen das eigentlich ab oder macht er sich da innerhalb der CDU gerade Feinde?
Ich nehme an, dass in der Partei niemand der Illusion aufsitzt, dass es sich hier um echte Überzeugungen handelt, sondern es geht um das Bewirtschaften von bestimmten Meinungsbildern, von bestimmten Spektren. Und entscheidend für die Reaktion in der Partei ist, ob die Leute glauben, dass er das gut macht, dass er sozusagen Gruppen zur CDU zurückholt, die vielleicht verloren waren oder auf dem Weg waren, verloren zu gehen, und ob er damit wichtigen anderen Leuten nicht in die Quere kommt. Und wenn er jetzt als ehemals Neoliberaler und dazu noch als Schwuler, der bisher auch nach Schwarz-Grün anschlussfähig galt, wenn er jetzt auch noch das konservative Spektrum mitbespielt, wird das so lange für in Ordnung gehalten werden, wie es der CDU insgesamt nützt. Interessant wird es dann, wenn es andere Kandidaten gibt, die das gleiche Profil bearbeiten möchten.
Lass uns noch über einen anderen Provokateur sprechen. Horst Seehofer hat ja mit seinem Satz, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, auch für ordentlich Aufsehen gesorgt. Konkurrieren die beiden um das Medienecho?
Sie konkurrieren möglicherweise ums Medienecho, aber nicht wirklich dergestalt, dass Horst Seehofer natürlich erstmal die bayerische Landtagswahl beschicken möchte und muss auch. Also seine Aufgabe in der Bundesregierung ist ja, dafür zu sorgen, dass die CSU in diesem Herbst in Bayern die Landtagswahl gewinnt, während Jens Spahn als CDU-Mitglied natürlich für die anderen 15 Bundesländer zuständig ist. Und so gesehen machen die beiden eine Aufgabenteilung, die da lautet, innerhalb des Kabinetts sind wir die Merkel-Antipoden und ansonsten kommen wir uns aber auch nicht in die Quere.
Nochmal abschließend zu Seehofer und zu Spahn. Wer beherrscht es am allerbesten zu poltern?
Ich glaube, dass der Seehofer deswegen einen Vorteil hat, weil er überzeugter und dadurch auch überzeugender wirkt. Seehofer ist der perfekte Populist dergestalt, dass jeder weiß, dass er sozusagen als, wie man manchmal auch sagt, schlauer Hund unterwegs ist, also auch mit einem geheimen Augenzwinkern und gleichzeitig Dinge aber auch so verkaufen kann, dass man denkt, so glaubt er das wirklich oder so glaubt man in Bayern das wirklich. Und diese Form der Authentizität, die wird Jens Spahn nie verkörpern können, das glaube ich nicht.
Ulrike Winkelmann über zwei Politiker, die in Berlin auf eigener Rechnung unterwegs sind. Jens Spahn und Horst Seehofer. Also, was ziehen wir daraus das nächste Mal bei einem Zitat von den beiden? Nicht aufregen, das alles nur Taktik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Wochenzeitung Die Zeit, die titelt heute, dass Männer neuerdings nach Herzenslust niedergemacht werden dürfen. Alles, was Männer tun, ist nämlich falsch, als seien sie von Geburt an schuldig, steht da drin. Ich nehme das gerne auf mich, macht mich fertig, beleidigt mich, beschimpft mich, denn ich bin ein Mann. Und weil das noch nicht reicht, kommt heute auch noch Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler um die Ecke und erzählt:
Eine Studie der Arizona State University kommt zu dem Ergebnis, der Mann denkt, er sei schlau. Überdurchschnittlich schlau. Schlauer als die Frau. Aber stimmt das auch? Ich frage nach.
Hallo, kurze Frage. Wie schlau bist du?
Zu schlau für dich.
Okay, danke.
Schlau, check. Schlauer als die Frau, check. Dieses Lachen da, das gehört Stefan Hirschauer. Er ist Professor für Soziologie und Genderdifferenzen an der Uni Mainz.
Ich meine, man gibt solche Antworten ja auch in Interaktionsbeziehungen. Und dann gibt es immer sozusagen die Frage, wie diese Beziehung eingeschätzt wird. Ne? Okay, aber das ist natürlich eine besonders dreiste Antwort. Alles klar, wunderbar. Ja.
Wie klug seid ihr?
Sehr.
Sehr?
Sehr klug, ja.
Wie klug bist du?
Sehr.
Sehr klug. Okay, wie alt bist du?
9.
9.
Das Phänomen, was es geht, heißt Selbstüberschätzung.
Es geht also nicht darum, ob Männer schlauer sind als Frauen oder umgekehrt. Bei den Bildungsabschlüssen liegen übrigens seit Jahren die Frauen vorne. Aber das nur so am Rande. Es geht darum, dass sich Männer für schlauer halten. Warum?
Das ist so etwas, was man von den Männern kennt. Na gut, dann ist das auch etwas, was offenbar im Paarungsverhalten gewisse Erfolge zeitigt. Das heißt, dass es von Frauen unterstützt wird.
Dass sich Männer selbst überschätzen, könnte also auch daran liegen, dass wir, die Frauen, zumindest einige von uns, auf Aufschneider stehen.
Es könnte sozusagen in Werbungsritualen zum besonderen, wenn auch unangenehmen, Charme von Männern gehören, dass sie sich überschätzen und damit bei einer bestimmten Sorte von Frauen tatsächlich Erfolge zeitigen.
Und jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig. Habe ich selbst mit meiner pubertären Bewunderung für besonders laute, freche und selbstsichere Jungs dazu beigetragen, unangenehme Selbstüberschätzer aus ihnen zu machen? Der Dunning-Kruger-Effekt besagt, dass je dümmer ein Mensch ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich selbst für besonders klug hält. Etwa 150 Jahre früher hat Charles Darwin schon sowas Ähnliches beobachtet. Unwissenheit erzeugt sehr viel häufiger Selbstvertrauen als Wissen. Ist das eine Erklärung? Sind Männer einfach ein bisschen ignoranter als Frauen?
Es wäre nämlich ziemlich dumm, jetzt die Männer für so dumm zu halten, dass sie sich für schlauer halten, als sie sind.
Okay, also nicht.
Ich denke, dass es darum geht, dass Männer eher ein Selbstbild unterhalten, das für Konkurrenzsituationen hilfreich ist. Platt formuliert, Angeber kommen in Konkurrenzen weiter als Tiefstapler.
Und das ist etwas, das können viele Männer wesentlich besser als Frauen. Denn die neigen eher dazu, in Konkurrenzsituationen sich selbst zu unterschätzen und sich vom Acker zu machen, anstatt es mal drauf ankommen zu lassen. Unter unseren Vorfahren war es das Muskelspiel, das Gesetz des Stärkeren. Oder zumindest desjenigen, der erfolgreich den Anschein erwecken konnte, stärker zu sein. Was früher Muskel waren, ist heute Intelligenz.
Vielleicht denken Sie auch, niemand findet raus, dass Sie eigentlich gar nicht so klug sind oder
ihrer Muskelkraft überspielen sie es.
Ach, diese Männer.
Selbstüberschätzung ist kein männliches Privileg. Es gibt typische Muster der weiblichen Selbstüberschätzung.
Was? Ja, wir, die Frauen, beanspruchen gemeinhin das schönere, na gut, das steht ja völlig außer Frage, aber auch das moralischere Geschlecht zu sein.
Und wenn Frauen sich als das moralischere Geschlecht empfinden und erleben, dann sind sie auf eine bestimmte Weise in Konkurrenzen behindert, weil sie eben weniger rücksichtslos vorgehen, weniger kompetitiv handeln, als Männer das gewohnt sind zu tun. Es ist ein Vorteil, diese weibliche Selbstüberschätzung, wenn es um moralische Diskurse geht. Denken Sie an die MeToo-Debatte. Also Frauen empfehlen sich sozusagen aufgrund dieser Beschreibung, die von außen über sie angefertigt werden, für eine Opferposition.
So, das lassen wir jetzt mal sacken. Männer überschätzen sich. Frauen überschätzen sich. Der entscheidende Unterschied liegt darin, worin wir uns überschätzen. Männer denken, sie seien besonders schlau und kompetent und sie profitieren davon, im Job und im Privatleben. Wir Frauen, wir überschätzen uns auch, indem wir uns für besonders moralisch halten. Eine Sackgasse, wir sind weniger rücksichtslos, konfliktscheu, eine Empfehlung für die Opferrolle.
Hallo, kurze Frage, wie schlau bist du?
Zu schlau für dich.
Okay, danke.
Ich hätte jetzt das letzte Wort in dieser Sendung nach dem Beitrag von Rebecca. Ich könnte jetzt was Schlaues sagen. Heute mal nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Saudi-Arabien will ein Kino aufmachen. Das erste Kino seit 35 Jahren ohne Eröffnung ist in knapp 2 Wochen. 18. April soll das schönste Kino der Welt, so wird es schon genannt, in der Hauptstadt Riad eröffnen. Wir haben unseren Korrespondenten Carsten Kühntop gefragt, warum es jetzt plötzlich ein Kino in Saudi-Arabien gibt.
Naja, bisher war Saudi-Arabien ja eine völlig spaßfreie Zone. Wer Unterhaltung wollte, der musste nach Dubai fahren oder nach Bahrain. Und jetzt will eben die Regierung, dass die Leute dieses Geld zu Hause ausgeben. Der Kulturminister hat gesagt, dass es bis zum Jahr 2030 mehr als 300 Kinos im Königreich geben wird. Das soll dann 30.000 Arbeitsplätze schaffen und es soll ein Plus für die Wirtschaft bringen in Höhe von fast 24 Milliarden Dollar in den kommenden 12 Jahren. Es gibt mittlerweile auch längst eine Behörde für Unterhaltung, die heißt auch wirklich so, und die veranstaltet jeden Monat in immer mehr Städten beispielsweise Konzerte. Und auch die Comic-Con war schon mal in Saudi-Arabien letztes Jahr. Der Kronprinz hat gesagt, das Leben bei uns muss normaler werden und das passiert jetzt.
Zu einem normalen Leben würde dann auch gehören, dass sich Mann und Frau frei bewegen können und den Sitzplatz selber auswählen in diesem Kino. Wie sieht's mit der Sitzordnung da aus und welche Filme werden da überhaupt gezeigt?
Die Geschlechtertrennung, die gilt nach wie vor in Saudi-Arabien, ist nicht aufgehoben worden und sie wird auch in den Kinos gelten. Das heißt, auf der einen Seite werden alleinstehende Männer sitzen, auf der anderen Seite unbegleitete Frauen und Familien. Und was das Programm angeht, was man zeigen wird, sicherlich ist es auch in Saudi-Arabien so, dass die Leute lieber Wonder Woman sehen als Wim Wenders, bei allem Respekt. Aber das muss alles erst durch den Zensor. Und der wird dann festlegen, ob man beispielsweise anstößige Szenen, die gegen die herrschenden Moralvorstellungen verstoßen, rausschneiden muss. Ist natürlich ziemlich lächerlich, denn übers Internet kommen die Saudis ja eigentlich ohnehin an alles ran, was sie sehen wollen.
Sagt unser Korrespondent Carsten Kühntop. Zur Eröffnung soll erstmal der Film Black Panther gezeigt werden. Am 18. April soll in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad ein Kino eröffnen. Zum ersten Mal seit 35 Jahren. Betrieben wird es übrigens von einer US-Firma, die Kinokette AMC. Wir wollen wissen, was bringt so ein Kino wirklich? Wie läuft dann die Gesellschaft ab? Was läuft besser mit einem Kino? Das klären wir gleich hier im Update. Für uns ist Kino selbstverständlich, bei uns ist es völliger normaler Alltag, Freizeitbeschäftigung für die Saudis aber eben nicht. Was macht Kino mit uns, was andere Unterhaltung nicht mit uns machen? Was macht es vielleicht im Speziellen jetzt mit Saudi-Arabien, wenn dort Filme gezeigt werden und diese Filme auch dort zensiert werden? Pascal Fischer aus unserem Team hat sich dieser Frage heute mal angenommen. Pascal, mancher denkt jetzt vielleicht, okay, nach Fußballübertragung gibt es jetzt eine weitere Unterhaltungsform für die Saudis. Na und?
Ja, eben nicht na und, würde ich sagen. Erstmal ist natürlich allgemein ein Signal des gesellschaftlichen Wandels. Es macht Mut, die Gesellschaft wird liberaler, das siehst du daran. Und wir sind ja sehr kinoverwöhnt hier und denken erstmal naiv, okay, vielleicht gucken die alle schon heimlich allein auf YouTube was und jetzt gucken eben alle die Einzelpersonen mal was zusammen in einem Saal. Mhm. Aber Kino ist ja eben mehr, sagt zum Beispiel Thomas Wiedemann, der ist Filmsoziologe von der Uni München.
Ja, natürlich ist es zunächst mal besonders. Man sitzt zusammen im Kinosaal. Das gemeinsame Kinoerlebnis ist damit ein soziales Event, was allerdings auch vielleicht zu einer Aufwertung von weiblichen Kinobesuchern führen kann.
Also ist im Grunde wie beim Autofahren, ne? Das ist erstmal eine praktische Freiheit, aber eben auch ein Imagegewinn. Frauen sind noch weiter sichtbar. Also ganz egal, ob die jetzt dann am Ende im Kino getrennt oder durcheinander dort sitzen, Männer und Frauen.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder die These, wenn wir über Kino sprechen, von dieser Weltflucht raus aus dem Alltag. Alles blöd, man kann eh nichts ändern und dann gehe ich wenigstens ins Kino und dann komme ich für diese Zeit in eine heile Welt. Das würde ja dann gerade auch nichts verändern gesellschaftlich, wenn man danach wieder zurückgeht, oder?
Ja, okay, Weltflucht ist aber... Ja, hat immer so einen negativen Beigeschmack. Man kann ja auch sagen, das ist erstmal emotional intelligent. Du erkennst deine Bedürfnisse und befriedigst sie emotional, ja, im Kino gewesen, geweint, seufzte selbst Alzer Depri Franz Kafka mal. Thomas Wiedemann nennt das alles Mood Management.
Mood Management besagt eben, dass jede Form der genutzten medialen Unterhaltung als Stimmungsregulierer dient, dass man da möglicherweise bestimmte beabsichtigte Stimmungen dann bei sich selbst erzeugen kann oder die dadurch regulieren kann.
Ja, steil formuliert würde das heißen, lieber mal im Kino die Wut so ein bisschen spüren und auch ablassen, als das alles aufstauen, sodass dann Politiker das vielleicht instrumentalisieren können. Ich glaube, das entspannt eine Gesellschaft so vom Einzelnen her doch ganz schön.
Gut, aber diese emotionale Intelligenz, die muss man ja auch erstmal haben. Vielleicht gerade durch einen Film?
Ja, ich würde mal sagen, das ist Learning by Watching. Natürlich nicht sowas wie den ersten gezeichneten Film in Saudi-Arabien. Das war dieser Emoji-Movie. Mhm. Das sagt auch der Österreicher Otto Teischl. Der ist Psychotherapeut und der nutzt Filme in der Therapie. Und der meint, ja, so klassische Alternative-Mainstream-Filme, ja, also eben gerade Wim Wenders, die machen dich zum anderen Menschen. Unterschiedliche Rollenmodelle siehst du da, innere Konflikte und so weiter.
Und je differenzierter die Filmsprache ist, desto mehr kommt auch bei mir ein differenzierter Prozess in Gang. Filme sind Gesamtkunstwerke. Es arbeiten ja ganz viele Menschen dran mit, vom Drehbuch bis zum Kameramann, Schnitt und. Und jeder bringt seine Sicht, seine Lebensgeschichte, seine Talente mit rein. Ne? Und das kann man als Zuschauer auch wieder rauslesen.
Also die These lautet im Grunde, so wie du lernst, unterschiedliche Figuren und all deine Gefühle zu verstehen und zu differenzieren, so lernst du eben auch andere Meinungen verstehen und tolerieren in der Gesellschaft. Ja, der Film macht die Gesellschaften pluraler und toleranter und vielleicht, meint Otto Teischl, folgen nicht nur Diskussionen, sogar vielleicht auch Proteste.
Und vor allem die Auseinandersetzung mit der Materie, weil du jetzt gerade Wim Wenders genannt hast. 2005 Don't Come Knocking habe ich im Kino gesehen, den ganzen Tag danach habe ich mich beschäftigt mit mir selbst und mit dieser Topic. Es ist natürlich schon stark, was Kino kann, aber gibt es noch andere Effekte, die wir...
Ja, natürlich. Männer und Frauen haben einfach einen Bereich mehr, über den sie miteinander reden können. Und im besten Fall lernen sie natürlich auch was über andere Länder, aus denen dann diese Filme importiert werden. Und zu guter Letzt entsteht vielleicht auch eine saudi-arabische Filmindustrie. Also das wäre natürlich wirtschaftlich und kulturell schön.
Wer weiß. Geht erstmal los am 18. April in Saudi-Arabien mit dem ersten Kino dort in der Hauptstadt Riyadh nach 35 Jahren. Was bewirkt Kino allgemein in Gesellschaften? Was speziell vielleicht in Saudi-Arabien? Das haben wir versucht, mal ein bisschen zu orakeln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.